Meine Damen und Herren, es singt für Sie das Niveau!
Es ist Sommerzeit, alle fliegen ins Meer, doch der Weg zum Gate, der gestaltet sich schwer. Warteschlangen, Warteschlangen, Warteschlangen und du schwitzt. Doch ich weiß, was du brauchst, also mach mal deine Öhrchen spitz. Trash, Trash and Boobies, Trash and Boobies, Trash and Boobies und ein Bier.
Lecker.
Trash.
Trash.
Aloha, hey, ihr Kinder der Sonne, herzlich willkommen zur Summer Edition hier beim Trash-Taucher. Ich hoffe, ihr habt das speziell hierfür gefertigte Intro, was ihr gerade genossen habt. Ja, hoffentlich vergesst ihr es nicht so schnell, weil das wird euch noch den ganzen Juli und den ganzen August verfolgen. Gerne. Ich weiß, kein Applaus. Nein. Das mache ich doch gerne. Fragt nicht, wie es entstanden ist. Es war echt weird. Und ich muss dazu sagen, ich spiele kein Instrument. Also Kazoo ist kein Instrument, genauso wenig wie Mayonnaise oder so. Also nein, absolut unmusikalisch, aber gelungen. Es kommt auf jeden Fall Summer Feeling auf und Summer Feeling will ich euch auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten hier bringen, denn wünscht ihr was im Sommerurlaub. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, ob ihr jetzt gerade irgendwo am Flughafen auf die 5000 mal verschobene Ryanair-Maschine Richtung Karibik wartet oder was auch immer, oder ob ihr in der Bahn steckt und ja, zwischen Hannover und Bielefeld ist mal wieder Bauarbeiten an den Gleisen angesagt, oder was hatte ich letztens auch für eine weirde Meldung, nicht Fußgänger, sondern Wanderer, Wanderer auf den Gleisen unterwegs. Ich habe gedacht, okay, ja, wo man halt gern so unterwegs ist, je nachdem, was man halt auch so für Schuhwerk dabei hat. So, und für heute brauchen wir auf jeden Fall ordentliche Spikes unter den Sohlen, damit wir uns hier durch den Sumpf warten können, denn ihr durftet euch was wünschen. Und jede Folge wird eine Wunschfolge sein, die ihr euch selbst eingebrockt habt, also von daher, ich will keine Beschwerden hören. Der Einzige, der sich hier beschweren kann, bin ich. Weil ich habe mir teilweise echt viele Sachen jetzt auf die Karte geschrieben, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, den hätte ich mir nie im Leben angeguckt. Außer da ihr ihn euch jetzt gewünscht habt. Das wird in den nächsten Wochen einige Male vorkommen. Ich sag's dann aber auch immer dazu. Das werdet ihr dann auch merken. Apropos merken, falls ihr sich meine Stimme heute irgendwie komisch anhört. Ja, ich nehme hier gerade live aus der Corona-Quarantäne auf. Yep, ich bin positiv getestet worden. Hello again. Und bin eigentlich ziemlich im Arsch, aber ich lasse euch nicht allein. Das Sommerloch will gestopft werden und der Trash-Taucher hat genau die richtige Faust in Größe, ja, lochstopfend eben dabei, um euch hier den Sommer ein bisschen angenehmer zu machen. Nein, denn ich bin keiner von diesen Drückebergern, von diesen Asozialen, die im Sommer sagen, ich fahre in Urlaub, ich lasse meine Hörer allein. Nee, ich hab euch lieb. So. Und wer mich auch scheinbar ganz toll lieb hatte, das ist die Danksagung an die Wunschsteller der heutigen Folge. Da gehen nämlich ein Dankeschön raus an Sascha, Ronny und Chris von den Prime-Perlen. Auch ein wunderschöner, relativ frischer, ich glaube, die gibt es erst seit einem Jahr oder so ungefähr, auch ein Trash-Podcast. Also da bin ich ja immer Feuer und Flamme für, wenn wir diese Nische ein bisschen weiter noch beackern und ein bisschen die Film-Podcast-Charts, die alle immer über dasselbe reden und auch immer alle denselben Aufbau haben, aber hier die Trash Podcasts, die sind die, die es tatsächlich zu was Besonderem machen. Und wenn man auf die stößt, denkt man sich so, was habe ich denn jetzt gerade gehört? Film will ich nie blieben gucken. Ja, dann weiterziehen, Junge. Dann musst du dir halt irgendeinen Mainstream-Scheiß reinziehen, wo Menschen dann über Jurassic World oder hast du nicht gesehen, quatschen. Sorry dafür nicht. Also auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank an die Prime-Perlen, die hier einen wunderbaren Einstiegsfilm ausgewählt haben, wie ich finde, der absolut die Trash-Schiene bedient, die ich ja auch sonst auch bediene. Und das ist ein Film, den ich vorher nicht kannte. Von daher danke dafür. Und ich war sehr euphorisch, was mich denn da erwartet. Und ich war sehr euphorisch, als ich den Film beendet habe. So viel kann ich schon mal vorweg sagen. Denn heute geht es um Raw Force, Jäger des tödlichen Jade.
Die Handlung.
Auf einer geheimen Insel lebt eine bizarre Sekte von Mönchen, die sich von Menschenfleisch ernähren. Sie glauben, das Fleisch von Frauen verleihe ihnen Kraft, um die auf dem Eiland begrabenen Kung-Fu-Kämpfer von den Toten auferstehen zu lassen. Als die Passagiere eines geänderten Dampfers stranden, fühlen sich die Kung-Fu-Zombies in ihrer Totenruhe gestört. Von nun an fliegen die Fäuste.
Die Entstehung.
Und die Inhaltsangabe ist schon, macht schon mega Laune, finde ich. Vor allem, weil es einfach, ja, es ist nicht so ganz richtig, was da gesagt wird. Also, ja, es geht nicht nur darum, aber wir kommen dahin auf jeden Fall. So, schauen wir erstmal auf die Produktion, weil wir haben ja einen Film mit vielen Titeln oder vielen Namen. In den USA wurde er gedreht und produziert als Raw Force, also brachiale, pure Gewalt. Oder brachiale Macht. Aber im Deutschen hat er mehrere Titel bekommen, so zum Beispiel Jäger des tödlichen Jade. Da ist er dann auch zeitweise nur da erschienen. Dann irgendwann auch mit dem Zusatz Raw Force und dann noch irgendwie die Jäger des Jadeschatzes in der Videothekenausgabe. Es gab dann so typisches, ja, wir wechseln mal den Titel, dann denken die Leute, es ist was Neues. Aber der hatte tatsächlich eigentlich den Originaltitel, unter dem das Drehbuch auch geschrieben wurde, Kung Fu Cannibals, beziehungsweise Kung Fu Zombies erhalten, der auch sehr relativ zutreffend ist. Aber es sind ja zwei verschiedene Arten von Dingen, also Kannibalen und Zombies. Und da kann man im Endeffekt froh sein, dass sie sich nicht für eins von beiden entschieden haben, sondern für Raw Force. Entstanden ist das ganze Ding in 1982, Good Old 80s, so ein D-Action-Martial-Arts-Movie-Flick. Mit 86 Minuten Laufzeit, hat ein Budget, wie ich rausbekommen habe, von knapp 400.000 US-Dollar gehabt, die überwiegend in ja philippinischen Quellen aufgetan wurden. Deswegen war auch überwiegender Drehanteil des Films auf den Philippinen, die wunderschön sein sollen. Ich war noch nicht da, aber sie sehen immer sehr schön aus, wenn ich Filme darüber sehe. Wobei es halt immer so die Frage, ist es die beste Werbung, wenn man sowas wie Raw Force guckt und dann entscheidet, hey geil, ich hab Bock, auf die Philippinen zu fahren? Ich weiß ja nicht. Ich muss da so ein bisschen an Amphibious denken. Erinnert ihr euch noch von Brian Jusner? Super schlechter Monsterfilm. Den hat er ja auch auf den Philippinen gedreht, weil es da halt billig war. Oder ist wahrscheinlich immer noch. Und das war in den 80er Jahren nicht anders. Das hat auch der Regisseur und Drehbuchautor Edward D. Murphy begriffen und hat dort einfach mal einen seiner beiden Filme gedreht. Und richtig, er hat nur zwei Filme gemacht. Einer heißt eben entsprechend Raw Force, der andere Kambodscha Connection, beziehungsweise Heated Vengeance. Vielleicht kennt ihr den auch, ist so auch scheinbar so ein typischer Söldner Pau 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 Piu Piu Film aus den 80ern, ich glaube von 85 in dem Fall. Er hat aber auch mal versucht, Schauspieler zu sein und hat, wer erinnert sich nicht an seine Minirolle als Liquor Cop Number One in Goodfellas von Martin Scorsese. Haltet mal Ausschau. Der eine Typ, ich weiß nicht, in was für eine Szene das gerade ist mit dem Schnapskopf, aber das war Edward D. Murphy. Der Soundtrack zu Raw Force, der nicht einfach nur zusammengeklaut ist, sondern er war wirklich ein Komponist dahinter zugange, der hier seine ersten Schritte gemacht hat, namens Walter Murphy. Und der hat tatsächlich einigen Bekanntheitsstatus inzwischen erreicht, denn er hat auch in den 80er Jahren, vor allem mit der Disco-Version von Beethovens 5. Symphonie, A Fifth of Beethoven, hat er ziemlich viele Chartplätze ergattert und erklommen. Und die Disco-Version ist auch in ziemlich vielen Filmen gebraucht worden. Zum Beispiel Bowfingers große Nummer oder auch Austin Powers, Goldständer, da kam der auch drin vor. Also habt ihr bestimmt schon mal gehört, sucht mal danach, A Fifth of Beethoven. Aber Walter Murphy ist vor allem für die Cartoon-Fans unter euch wahrscheinlich im Hörgang hängen geblieben. Denn er hat die Titelmelodien zusammen mit Seth MacFarlane für Family Guy oder American Dad oder die Cleveland Show beigesteuert und auch zu den Ted-Filmen etc. Also die beiden sind da so ein eingeschworenes Duo, habe ich so gelesen. Die haben auch andere CDs schon zusammen produziert. Also MacFarlane ist ja sehr musikalisch. Ich liebe übrigens seine Stimme. Unglaublich geiler Sänger. Und ja, und Walter Murphy hat hier in Raw Force was beigesteuert, was man auch Musik nennen kann, was ja bei so einem Film nicht gang und gäbe ist. Also gerade irgendwelche Thai oder was Filme. Also hier haben wir keine Star Wars Rip-Off-Musik oder so, keine Sorge. Aber ein bisschen anderes Rip-Off, komme ich gleich drauf. So, die Kamera stammt von Frank Johnson, der ist hier durchs Bild gewackelt. Meine Güte, hey, Corona zerfrisst mein Gehirn, ich merke schon. Dass der Frank Johnson auch in anderen ja Filmen oder Serien zugegen war, ist nicht auszuschließen. Am bekanntesten ist er tatsächlich eher im Fernsehen geworden. Da hat er zum Beispiel viele Folgen zum Beispiel für das A-Team gedreht. Oder auch Walker Texas Ranger mit Chuck fucking Norris. Genau. Und ja, hier hat er eben seine Anfänge so mitgestaltet. Wer definitiv kein Anfänger seines Fachs war, war Mike Stone. Der war nämlich für die Stunts in Raw Force verantwortlich. Der hat unter anderem auch Stunts für Highlander 2 beigesteuert, ist aber vor allem Martial Arts Kämpfer. Und da nochmal im Speziellen Karate und war da, was ich gelesen habe, einer der herausragendsten Karatekämpfer in den 70er und 80er Jahren. Der ist mehrfach in der Hall of Fame vertreten, hat angeblich jedes Turnier, was er bestritten hat, gewonnen und hat als ungeschlagener Champion seine Karriere beendet. Also holla die Waldfee. Da frage ich mich, wo in dem Film hat man das gesehen? gute Frage, Mike Stone. Tja, muss er mir mal erklären, er lebt ja noch. Auf Hawaii, aber er lebt noch. Genau. Und wer auch noch lebt, zum Großteil, und hier sich verewigt hat in den B-Movie-Reihen, ist die Besetzung natürlich, die darf man nicht vergessen. Und da haben wir an vorderster Front als Captain Harry Dodds haben wir Cameron Mitchell, einen der, ich glaube, umtriebigsten US-B-Movie-Schauspieler, vor allem in den 80er Jahren, der über 200 Filme abgedreht hat, also nach seinem, ja, in Anführungszeichen Durchbruch in der Western-Serie in den 60ern, High Chaparral hieß die, hat er eigentlich nur noch B-Movies gemacht und auch viel europäische Sachen. So zum Beispiel Supersonic Man, so eine spanische quasi Superman-Verfilmung. Fand ich sehr witzig. Ich hab mich dann wieder dran erinnert, den habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen. Also da könntet ihr ihn herkennen, Cameron Mitchell. Ansonsten noch mit dabei, also bei einigen habe ich auch einfach kein nichts Nennenswertes gefunden, die will ich aber trotzdem nennen. Wir haben dabei Geoffrey Binet als Mike O'Malley, John Dresden als John Taylor, Ray Malonzo als Gu Chin, das ist ein philippinischer Schauspieler, der überwiegend in Martial Arts Filmen mitgespielt hat. Und wer sich ein bisschen mit der Bruce Lee Klon-Thematik auseinandergesetzt hat in seiner Vita, in seiner Film-Vita, der wird sich an den Namen Ray Malonzo oder Ray King wahrscheinlich erinnern. Der hat nämlich in den 70er und 80er Jahren mit einem anderen Martial Arts Kollegen diese Filipino Bruce Lee Clone Ära mit eingeleitet und hat da auch zahlreiche Filme beigesteuert, in denen er quasi Bruce Lee gespielt hat. Wie Bruce G und wie die dann alle heißen. Könnt ihr mal gucken. Der hat hier auch tatsächlich eine Rolle. Und ist auch der Einzige, dem ich irgendwie das Martial Arts abgenommen habe, der man sie ansieht. Ey, der konnte das scheinbar wirklich gut. Wer nicht so wirklich was konnte, außer, dass er sich in den Annalen der Filmgeschichte verewigt hat, ist Carl Anthony. Der hat hier Lloyd Davis gespielt. Und Carl Anthony hat tatsächlich nur ganze 4 Filme in seiner Karriere gedreht. Also 3 Filme und eine TV-Serie. Und er hat mit einer echten Legende zusammengeredet, nämlich Edward D. Wood Jr. Richtig, Carl Anthony und Ed Wood war mal eine Geschichte. Da hat er kleine Nebenrollen gespielt, unter anderem in Plan 9 from Outer Space als Patrolman Larry, das war einer von den Polizisten, oder auch in dem, ja, so ein Porno, Pseudo-Porno-Film, glaube ich, The Sinister Urge, den ich jetzt selbst nicht kenne. Und der auch, glaube ich, in diesen typischen Collections gar nicht auftaucht. Aber da hat er auch mitgespielt. Dann mit dabei ist Ralph Lombardi als Thomas Speer, der Bösewicht des Films, a.k.a. Pseudo-Hitler. Der hat auch scheinbar keine anderen Filme gedreht, der hat nur diesen einen gedreht. Aber da hat er sich tatsächlich ein Denkmal gesetzt. Also ich glaube, die Fresse vergisst man so schnell nicht mehr. Mit seinem Schielauge und dem Bärtchen. Und auch mit dabei, ich habe sie tatsächlich, weil ich ja die deutsche Version geguckt habe, nicht an der Stimme erkannt, aber Hope Holiday hat hier als Hazel Buck eine nicht unkleine Rolle. Die kennt man vor allem aus vielen Comedy-Formaten der 60er Jahre, wie zum Beispiel Ich bin noch zu haben mit Jerry Lewis, beziehungsweise von und mit Jerry Lewis, oder auch Das Apartment von Billy Wilder. Und Hope Holiday ist vor allem bekannt für ihre markant kratzige Stimme. Die hat so eine richtige Gott, ich kann das gar nicht nachmachen. Die sind eine richtig coole Stimme. Und da haben sie im Deutschen auch tatsächlich eine Sprecherin genommen. Erinnert euch an Ethel Phillips aus den Dinos. Eine meiner Lieblings-Synchronsprecherinnen. Und die hat hier passender, hätte es einfach nicht treffen können. Hope Holiday synchronisiert. Fand ich sehr geil. Und zum Abschluss Gillian Castner als Cookie Winchell. Also ihr seht einige Männernamen, einige Frauennamen. Und was das jetzt alles in einem Pot ergibt und was am Ende rausgekommen ist bei Raw Force. Und ob ich mich irgendwie ein bisschen belästigt gefühlt habe, ja, das müssen wir jetzt klären, ne?
Mein Eindruck.
Und ich möchte mit einem Zitat aus dem Film beginnen, das relativ am Anfang kommt, in dem Hazel irgendwo an Bord steht und an der Theke den Leuten Schnaps ausschenkt und einfach nur ruft, Gott behüte, dass der Alkohol uns ausgeht. Ausrufezeichen. Und das ist auf jeden Fall ein Satz, den ich unterstreichen möchte, dem ich jeden anraten möchte, der sich diesen Film reinzieht. Gott behüte, dass euch nicht der Alk ausgeht. Denn er ist richtig, richtig drüber. In jeder Hinsicht. Und der macht aber auch höllisch Spaß. Und er macht, glaube ich, noch mehr Spaß, wenn man da wirklich sich ordentlich einen weglötet dazu. Alter Verwalter. Wo fange ich denn an? Also, es ist ein drunter und drüber, also die Story ist tatsächlich relativ nachvollziehbar, ich war sehr irritiert, denn am Anfang bekommen wir erstmal so, dass die bösen Machenschaften von Pseudo-Hitler gezeigt, der eben Frauen auf eine Insel verschleppt, auf Warriors Island, wie wir später rausfinden, und dort mit seiner tollkühnen Crew, ja, merkwürdige Deals mit den Mönchen macht, und die sind sehr wählerisch, denn die wollen tatsächlich nur Frauen, Komma, an denen auch ordentlich was dran ist, beziehungsweise genug dran ist. Also so ein paar mopsige Thai-Mädchen wollen die schon haben und irgendwelche derablichen Pseudospargel, die sollen Captain Fischauge und seine Crew hübsch wieder mitnehmen, weil, wie wir später erfahren, diese Mönche sind Kannibalen. Und deswegen, wer Kannibalen kennt, oder, also ich habe noch nie einen getroffen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie entsprechend eine besondere Vorliebe haben, dass sie jetzt nicht in den Supermarkt gehen und sich die Veggie-Wurst oder was kaufen oder Freilandeier, keine Ahnung, die stehen hier eben auf, ja, Freiland gewachsenes Frauenfleisch in Käfighaltung, das ist denen dann relativ egal, weil die werden eh durchgegrillt und zwar bis zur Unkenntlichkeit und noch viel weiter. Hier bekommen wir am Anfang schon jede Menge, ja, Foreshadowing, wo es dann hinläuft, dass diese Mönche natürlich nichts Gutes im Schilde führen. Es taucht auch da tatsächlich in Zeitlupe schon ein Wesen auf, das uns später noch Probleme machen wird, beziehungsweise der Crew, die später auf dieser Insel stranden soll. Und wir kriegen auch hier schon die ersten Nacktheiten sehen. Yay! Und da muss ich wirklich sagen, guckt, wenn ihr den Film schauen wollt, dass ihr den nicht auf YouTube guckt. Da ist der nämlich geschnitten. Da sind nämlich diese ganzen Nacktszenen rausgeschnitten und zum Teil während diesen Nacktszenen wird auch gelabert. Das heißt, falls ihr, wieso auch immer, an irgendeine Art von Continuity, das wäre auch eine geile Wortschöpfung, Continuity, sich fortsetzende Nacktheit, okay, Continuity, die haben wir auf jeden Fall, aber die geht halt eben verloren, wenn ihr euch den bei YouTube anguckt, da fehlen nämlich locker 5-6 Minuten und die haben es in sich, gerade im Mittelteil gibt es eine sehr, sehr ausladende Schiffsszene und da geht's drunter und drüber, also die Continuity darf da nicht gebrochen werden, von daher guckt mal. Ich habe den bei Prime gefunden tatsächlich, über ein paar Wege, Umwege kann man den da sich auch angucken. Ansonsten gibt's auch, glaube ich, ein Mediabook oder was davon, was ich jetzt nicht weiß, was es kostet. Wahrscheinlich zu teuer, wie es inzwischen für alle solche Sachen ist, die vergriffen sind. Aber guckt euch auf jeden Fall eine ungeschnittene Fassung an. Dann habt ihr einfach mehr Spaß, weil der Film, er macht ja damit Werbung, dass er sagt, hey, wir haben Martial Arts, hey, wir haben geiles Pam-Pam-Pum-Pow-Action-Gedöns, wir haben jede Menge Nacktheit, wir haben Kung-Fu-Zombies, wir haben Kannibalen dabei und jede Menge übertriebenen, rassistischen, sexistischen Humor und hast du was gesehen. das ist genau das, was hier auch schon beworben wurde. Und das ist auch das, was man sich da gönnen sollte. Deswegen, ihr könnt nicht einfach die Nacktheit streichen. Das geht nicht. Auch wenn YouTube sagt, Nippel sind verboten. Dann denkt euch die Dippel nicht rein, sucht euch eine Uncut-Version. Sonst geht euch tatsächlich ein bisschen was von dem Spaß verloren, wie ich finde. Weil es gehört immer dazu, wenn man ein bisschen Nudity dabei hat. Und das waren die Good Old 80s. Jeder 80er-Film mit Titten ist tatsächlich der bessere Film. Und hier kriegen wir eben schon direkt am Anfang ein paar Asia-Schönheiten im Käfig kredenzt. Ja, kann man nichts falsch machen. Im weiteren Filmbelauf, ich habe gar nicht mitgezählt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur zwei Szenen oder was haben, sondern gefühlt jede Szene ist irgendjemand Nacktes zu sehen. Männlein wie Weiblein. Und teilweise auch in sehr, sehr, sehr körperbetonter Kleidung. Auch wieder Männlein wie Weiblein. Das Dude, der in so einer Speedo-Badehose durch die Gegend rennt. Ich mir auch so, dem würde ich auch mal einen Rettungsring zuwerfen und sagen, rette mich. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall, ja, so werden wir eingeführt in die Mystik. Also es hat ja auch wie immer so was Mystisches, was so dem Hongkong-Kino entnommen ist. Mit irgendeiner Insel, auf der irgendwas Komisches passiert und irgendwas Dubioses und irgendeine komische Sekte und hast nicht gesehen. Hat man ja schon ein paar Mal gesehen. Aber ist hier doch ganz witzig gemacht, vor allem, weil die Mönche echt Billo aussehen, die haben einfach so Zipfelmützen, sich aus irgendwelchen alten, keine Ahnung, sah aus wie so feinmaschige Kartoffelsäcke, die sich da umgenäht haben. Naja, also kann man machen. Aber ansonsten gibt's auch sehr viel anderes Do-It-Yourself-Tutorial-Material hier in dem Film. Unter anderem, wie mache ich mir meine eigene Pappjade? Also wir haben hier natürlich die namensgebende Jade, kommt hier auch sehr populär vertreten vor. Und oft sind es dann einfach irgendwelche wunderschönen großen Pappsteine, die sie durch die Gegend tragen. Mag ich sehr, sehr gerne. Was mir aber relativ am Anfang schon aufgefallen ist, wo ich mich gewundert habe, über die Musik. Nämlich, ich hatte tatsächlich am Anfang so Vibes von, okay, die Musik kommt dir bekannt vor, okay, die Musik klingt irgendwie gruselig, aber unpassend zu dem Film. Also die wirkt eher so schon fast Schauermärchenmäßig, aber es ist ja kein Schauermärchen, es ist ja ein Kung-Fu-Zombie-Nazi, ja, Nazi ist ja quasi auch dabei, wir haben Pseudo-Hitler dabei, hallo, die Movie-Streifen. Und da habe ich mir gedacht, wo kommt denn diese Musik her? Und wie ich dann auf Walter Murphy gestoßen bin, habe ich gedacht, okay, der hat jetzt auch nichts Vergleichbares oder so gemacht, komisch. Aber meine Frau hat dann auf einmal beim Gucken in den Raum geworfen, hey, das klingt wie ein Nightmare Before Christmas. Da habe ich gedacht, ja, genau, das ist es. Das klingt wie eins von den Themes aus A Nightmare Before Christmas. Es war wunderschön. Irgendein Lied, was Unsere Weihnacht, glaube ich, heißt. Und da hatte ich echt starke Vibes drin. Aber geklaut haben kann den ja noch nicht. Nightmare Before Christmas kam ja erst später raus. Aber war schon sehr, sehr markant, wo man merkt, okay, hier hat tatsächlich jemand versucht, nicht wirklich stimmige Musik zu machen, aber er hat eine Musik gemacht und nicht einfach nur irgendwas abgerippt, ne? Ja, und dann bekommen wir natürlich auch schnell unsere Hau-drauf-Crew, die natürlich auch Kung-Fu beherrscht, präsentiert und das sind so richtige Hau-Degen, also der Burbank Karate Club, wie er sich ja nennt, und da bekommen wir dann jede Menge Payoff im Sinne von schlechtem Karate, wie man es nicht machen sollte, die sich dann auf dem Ausflugsschiff, auf dem sie die ganze Zeit hier rumschippern, das Hazel gehört und die sich dann mit dem Captain drüber prügelt, wem das Schiff jetzt eigentlich wirklich gehört. Und sie hat aber eigentlich die dickeren Eier, weil sie hat den längeren Hebel und sagt, ich schmeiß dich einfach vor dem Schiff, du Penner, wenn du nicht machst, was ich sag. Ja, und der Captain gibt dann halt klein bei, naja. Und währenddessen verlustieren sich die jungen Recken vom Karate-Club mit den jungen Damen und anderen Gästen, die auf diesem Freizeitdampf unterwegs sind und machen auch eine Art Live-Vorführung, unter anderem Bojitsu. Also das kenne ja sogar ich. Also einfach mit dem Stock um die Ohren kloppen, ne? Bojitsu. Aber es wird dann noch extra darauf hingewiesen, danke für diese fantastische Darbindung in Bojitsu. Und da habe ich gesagt, naja, die war jetzt nicht wirklich geil. Das Einzige, was dabei geil ist, ist, dass das natürlich ein Fenster zu Bruch geht. Aber es hat tatsächlich auch schon sehr starke Comedy-Vibes. Und die ja auch hier zum Teil bewusst gesetzt sind. Was ja nicht immer bei solchen Filmen ist. Er nimmt sich teilweise ernst, aber teilweise ist er auch sehr selbstironisch. Gerade bei diesen Kampfszenen habe ich oft das Gefühl gehabt, also ich weiß nicht, wo Mike Stone war. Wo war denn der krasse Karate-Stuntman-Dude, wenn man ihn gebraucht hat? Hat er sich irgendwie verlaufen? Irgendwo auf den Philippinen ist er auf der falschen Insel gestrandet? Ich weiß es nicht, wo er war. War er betrunken? Who knows? Auf jeden Fall kriegst du oft einfach nur echt beschissene Karate-Moves zu sehen. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Aber es sieht sehr dynamisch aus, weil es extrem dynamisch auch geschnitten ist. Also hier wirklich Props an die Editing-Abteilung. Die haben mir tatsächlich das Ding dann rausgewuppt, weil er hat ein unheimlich gutes Pacing. Also er wirkt unheimlich gut zurechtgebastelt, hat eigentlich kaum Leerlauf. Wir landen auch immer an irgendeiner neuen Location, ist eigentlich auch egal, wo wir landen. Wir kriegen es kurz eingeführt. Ah, okay, jetzt sind wir auf dem Schiff. Ah, okay, jetzt sind wir im Puff. Ah, okay, jetzt sind wir auf einem anderen Schiff. Ah, okay, jetzt sind wir im Rettungsboot. Ist eigentlich egal, weil es immer irgendwo auf die Fresse gibt. Es gibt immer irgendwo eine Frau, die aus Gründen blank ziehen muss. Und dann gibt es dann diese riesige, also es ist wirklich so eine sehr ausladende Party-Szene auf diesem Schiff, in der nur Brüste durch die Gegend laufen und nur Typen, die besoffen irgendwelche Mädels aufreißen wollen oder versuchen zumindest. Es gibt da so eine sehr geile Szene, wo ein Typ im Badezimmer mit einer Troller, die sich gerade noch ordentlich was hinter die Binde kippt, und er versucht die ganze Zeit ihre Hose aufzumachen, aber kriegt es einfach nicht gebacken, aber sie ist halt schon oben ohne und denkt sich so, ja gut, wenn er soweit ist, wird er sich melden, ich sauf derweil weiter. Gott behüte, dass der Alkohol uns ausgeht, oh mein Gott, ja. Ja, also von daher kannst du echt nicht meckern. Gibt ein paar ordentliche Fressbretter. Es gibt auch ordentlich Blut. Da war ich auch sehr überrascht. So, okay, es werden Leute aufgebohrt, aufgespießt, Fressen eingeprügelt, Zähne fliegen durch die Gegend, Arschritzen werden aufgerissen. Es gibt alles dabei, was man von so einem US-Filipino-Film erwarten kann. Also es ist kein Hongkong-Film in dem Sinn, aber ist schon sehr Shaw Brothers-mäßig gemacht, finde ich. Also von daher sehr unterhaltsam. Ja, und er hat auch ein paar natürlich Lebensweisheiten, die man nicht vergessen darf. Also merke, tritt niemals den Fahrer, wenn er im Dunkeln auf einen Käfig voller Enten zusteuert. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Es gibt auch ein paar echt weirde Charaktere, wo ich gemerkt habe, ah, okay, die wollten hier wirklich einen Gag-Film auch draus machen. Es gibt da so einen Typen in der Bar auf dem Schiff, der für das Crushed Ice zuständig ist. Und der Typ, ich habe erst gedacht, das ist ein Kind. Aber dann ist mir aufgefallen, oh, das Kind hat irgendwie eine Platte. Gut, kann vorkommen. Dann hat er aber an der Seite lange, krauselige, rote Haare und einen riesigen Bart. Und was sein Job ist, das macht er auch mit Leib und Seele und wirft alles rein, und wenn jemand Crushed Ice braucht, dann haut er den Crushed Ice Block einfach mal mit seinem Schädel ein bisschen was weiter ab. Der macht hier so den Betonklotz-Move mit dem Eisblock. Hab ich auch gedacht, hä? What the fuck? Warum ist der auf einmal hier? Also es kommt dann immer wieder solche Momente, wo du denkst, what the fuck, was passiert? Also es wird einfach nicht langweilig. Auch der große, ja, die große, es ist eigentlich nicht eine, es sind eigentlich mehrere Konfrontationen zwischen den Bösen und den Guten, und es sieht aber immer aus, als wäre es Kinderkarneval hier eingezogen und das Überfallkommando hätte sich hier entsprechend eingekleidet, wenn die dann auf das Schiff kommen und den Burbanks Karate Club überfallen wollen, weil sie von denen was haben wollen, denkst du dir auch so, warum hat der eine Typ so ein Ringelpulli an und warum hat der andere Typ einen Motorradhelm mit einer Swastika drauf und das ist echt merkwürdig zum Teil, und es hat auch von der Performance her dann in dem Moment oft gewirkt wie ein Musical, als wäre alles so geil einstudiert, hat wirklich nur noch so eine Musik gefehlt oder das Anfangen zu singen, sehr, sehr geil, ja, und das klingt jetzt ja aber erstmal alles nicht so, wie es in der Inhaltsbeschreibung steht, mit dieser geheimen Insel oder was und Kung-Fu-Kämpfern, die von den Toten auferstehen und so. Ja, das kommt dann erst noch. Und der Film macht erstmal von den 86 Minuten, macht er quasi erstmal 60 Minuten was anderes. Am Anfang kriegen wir es kurz angespoilert, dann macht er 60 Minuten was anderes und schickt dann am Ende den Trupp doch endlich auf Warrior Island. Und da geht's dann auch einigermaßen zur Sache. Da gibt's dann erstmal eine sehr geile Gipsfriedhofschießerei mit einem Typen, der nur ein Katana hat. Und hinter dem, alle schreien sich an und ballern und er steht hinter seinem Gipsgrabstein und schreit einfach nur, aber kann nicht ballern, weil er hat ja nur Katana. Er läuft. Und ein besonderes Stilmittel in dem Film ist mir aufgefallen, worauf scheinbar Edward D. Murphy besonderen Wert gelegt hat, denn er wollte die Kung-Fu-Zombies, die Untoten, doch ein bisschen abheben, ein bisschen creepier machen. Das hat er geschafft. Also er hat jetzt erstmal alle weiß angemalt und in irgendwelche alten Samurai-Klamotten und so gesteckt. Also die Seelen der untoten Krieger sind hier definitiv aus allen Epochen auch vertreten. So halbwegs, wenn man sich irgendwie im Asia Klischeeladen einkleidet. Aber die Untoten sind ja eigentlich eher langsam. Nur hat er scheinbar nicht hingekriegt, dass die sich irgendwie langsam bewegen. Wie es jetzt irgendwie Romero oder was gemacht hat. Sondern er hat es einfach in Zeitlupe abgespielt. Also sie sind dann noch langsamer und das Bild ruckelt und juckelt und dann guckt so ein Zombie um die Ecke und denkst so, oh mein Gott, ist der langsam. Und dann kommt es da zum großen Showdown. Es gibt auch Piranhas, die angeblich doppelt so groß sind wie in den USA und keine Ahnung was. Also es gibt da echt einiges geboten, wird auch einiges versprochen, was man nicht zu sehen bekommt. Aber ich muss sagen, ich hatte eine gute Zeit mit Raw Forces. Es ist wirklich eine wilde Mischung aus US-Billig-Actioner und Filipino-Billig-Martial-Arts-Film, gespickt mit jede Menge Selbstironie, aber auch ernsthaften Szenen und jeder Menge, Potenzial, möchte man meinen. Also er ist mega unterhaltsam, kann man nicht anders sagen. Er ist schon wirklich unterhaltsam. Es gab leider nie eine Fortsetzung, auch wenn das Ende das eigentlich anteasert. Aber ich sag mal, wer auf Sachen wie zum Beispiel das Söldnerkommando steht oder die sieben goldenen Vampire, das war ja auch so ein Horror-Martial-Arts-Crossover oder die Dreigänge auf der Todesinsel, da hatte ich auch starke Vibes von. Der wird auf jeden Fall mit Raw Force ordentlich Spaß haben. Auch wenn er jetzt nicht so an drei Engel oder was rankommt, was seine Craziness angeht. Aber er ist definitiv der Film, der sich in eure Herzen brennen wird. Und das mit einem der schlechtesten animierten Flammenmeere, das ich jemals in dem Film gesehen habe. Oh mein Gott. Dieses Feuer, als der Dampfer abkokelt. Ihr müsst es gesehen haben. Ihr müsst es gesehen haben. Wenn einfach die Schnittkante nicht mitwandert und das Feuer auf einmal in der Luft schwebt. Dafür sind wir geboren. Das sind die Momente, die wir suchen. Und dafür muss man sich auch definitiv dann erstmal was zum Löschen in die Binse kippen. Von daher, guckt euch Raw Force an. Ihr werdet's nicht bereuen.
Trivia.
Ich habe kurz vorhin bei der Besetzung schon Gillian Kessner kurz angeführt, die eine der Girls hier in dem Filmchen spielt. Die hat auch in anderen Filmen mitgespielt, aber sie ist vor allem über ein Plakat bekannt geworden, nämlich The Slumber Party Massacre. Und auf diesem Plakat ist sie zu sehen mit drei anderen Mädels, die vor einem ominösen Schlächter knien oder liegen. Aber der Witz an der Sache, sie hat in dem Film überhaupt gar nicht mitgespielt. Sie war einfach nur Model für das Plakat und wurde da gezeichnet. Falls ihr sie da sucht, die Blonde in der Mitte ist es. In einer kleinen Nebenrolle hat sich auch eine Rape and Revenge-Legende in den Film geschmuggelt, nämlich Camille Keaton, die ihr von I Spit on Your Grave kennen solltet. Die hat nämlich einen kleinen Auftritt als Girl on the Toilet. Und ihr habt es vorhin in meiner Review schon gehört, es gibt eine Szene, in der eben jenes Girl in the Toilet steht, halb nackt und versucht wird von einem anderen notgeilen Typen ausgezogen zu werden und sie trinkt dabei einfach nur weiter ihr Bierchen. Ja, das war Camille Keaton, oben ohne, und dafür hat sie dann Cash auf die Hand, Kohle bekommen und ist wieder nach Hause gereist. Ja, leicht verdient das Geld. Und ich habe ja vorhin schon das Pacing und den Schnitt gelobt und ich habe jetzt rausgefunden, warum der so geil geworden ist. Und das liegt daran, dass die Endfassung von Raw Force einfach mal von Jim Wynorski zusammengeschnitten wurde. Der hat nämlich den Auftrag bekommen von den Produzenten, nicht nur die Trailer zusammenzubasteln, sondern auch die Endfassung dann wirklich filmreif zu machen, beziehungsweise kinoreif. Und der hat auch einiges rausgeschmissen, wie er in den Interviews gesagt hat, die vor allem auf der Version von Vinegar Syndrome aufgezeichnet und an den Mann, an die Frau gebracht wurden. Und da hat er nämlich gesagt, da war noch mehr Kram, noch mehr Blabla, noch mehr übertriebenes Overacting und hast nicht gesehen. Und er hat, wie ich finde, echt hier das Knackigste draus gemacht, wenn ich mir vorstelle, wenn der nicht so geschnitten worden wäre. Ich glaube, dann wäre er nicht so unterhaltsam geworden. Also, alle danken Jim Wynorski. So, das war's mit der Auftaktfolge zum Wünsch dir was Juli, die Sommeredition. Danke nochmal an die netten Menschen von Prime Perlen. Hört mal bei denen rein, was die so in letzter Zeit besprochen haben. Die haben sich unter anderem auch gerade, weil wir es von Jim Wynorski hatten, mal mit Raptor auseinandergesetzt. Den habe ich auch letztens geguckt. Wunderschöner Film, wunderschöne Folge. Von daher auf jeden Fall unterstützen, reingucken. Unterstützen könnt ihr mich natürlich auch über Ko-fi und Konsorten. Guckt einfach mal in meine Links. Ansonsten bis nächste Woche. Dann bin ich hoffentlich wieder ein bisschen fitter und darf endlich wieder raus. Ansonsten ja, bleibe ich halt hier drin und lebe mal ein Leben zu Ende und nehme einfach nur noch Podcasts für euch auf. Jeden Tag. Tag ein, Tag aus. Das wäre doch was, oder? Naja. bitte nicht. Dann müssen wir jeden Tag dieses komische Sommerintro. Ach, Quatsch, das ist doch wunderschön. Ihr werdet es doch 7-mal genießen dürfen. Freut euch drauf. Adios. Got yourself a load of goodies, blinking just a minute, I'm thinking, where's my money gone?